Willkommen bei der nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast. Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, muss ich diese Folge kurz einordnen. Die Aufnahme entstand bereits vor einigen Jahren. Je häufiger wir sie uns aber im Nachhinein angehört haben, desto mehr haben wir uns gefragt, ob wir manche historische Entwicklungen ausreichend eingeordnet haben. Nicht, weil wir glauben, dass die Fakten falsch wären, sondern weil Geschichte immer auch irgendwie eine Frage der Perspektive ist. Und wir waren uns im Team nicht sicher, ob wir allen Perspektiven gerecht werden oder ob wir manche blinden Flecken ungewollt reproduzieren. Und deswegen haben wir die Veröffentlichung immer wieder verschoben. Die Episode erzählt gleich die Geschichte der modernen Anästhesie aus einer klassischen medizinhistorischen Perspektive. Und der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der akademischen Anästhesiologie in Europa und in Nordamerika, auf technischen Innovationen und auf den Personen, die diese Entwicklung geprägt haben. Das ist eine Perspektive, die ist auch nicht vollständig. Nicht erzählt wird beispielsweise die lange Geschichte schmerzlindernder Verfahren außerhalb der westlichen Medizinsysteme, die Rolle von Pflegeberufen und Hebammen, koloniale Verflechtungen medizinischer Entwicklungen oder sozial- und kulturgeschichtliche Perspektiven auf Schmerz und Bewusstsein. Auch Begriffe wie Fortschritt, Innovation oder Professionalisierung verstehen wir in dieser Episode als historische Beschreibungen, nicht als unkritische Wertungen. Gerade da, wo wir über Krieg, Technik oder medizinische Macht sprechen, wissen wir, dass diese Entwicklungen immer auch Ambivalenzen und ethische Spannungsfelder mit sich gebracht haben. Und es erscheint mir ehrlicher, die Einordnung jetzt hier vorzuschalten, als das Gespräch redaktionell zu verändern. Und dann ist was passiert, womit ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe einen technischen Fehler gemacht und die Redaktionsfassung, die ist öffentlich zugänglich geworden. Immer wenn wir Episoden veröffentlichen, teile ich mit meinem Podcast-Team oder mit den Expertinnen und Experten, die ich einlade, die Folgen vor Veröffentlichung aus, sodass wir so eine Art Peer-Review-Prozess haben und vor der Veröffentlichung eben alle Parteien mit der Publikation ausdrücklich einverstanden sind. Das habe ich damals gemacht und der Frau Dr. Petermann, der Expertin aus dieser Episode, einen Link zukommen lassen, auf der dann die Basis für die weitere Bearbeitung oder redaktionelle Freigabe der Episode lag. Was ich aber nicht gemerkt habe, war, dass dieser Link, diese Datei nicht nur für Sie erreichbar war, sondern tatsächlich einfach öffentlich auffindbar war. Und die Episode war damit, ohne dass ich es gemerkt habe, im Grunde bereits veröffentlicht. Ich habe das nicht gemerkt und Frau Dr. Petermann hat mich irgendwann gefragt, ob es diesen Podcast noch gibt, weil sie den Episodenlink nicht mehr richtig gefunden hat. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Und als wir uns dann darüber ausgetauscht haben, war Frau Dr. Petermann bemerkenswert gelassen und sagte sinngemäß, ach, wenn die Folge ohnehin schon draußen ist, dann können wir sie auch richtig veröffentlichen. Und genau das machen wir heute. Ich freue mich also, dass wir dieses spannende Gespräch nun doch mit euch teilen können. Nicht als das letzte Wort zur Geschichte der Anästhesie, sondern als Einladung, sich damit auseinanderzusetzen und weiterzudenken. Viel Freude beim Zuhören. Endlich geht es weiter mit unserem Podcast. Mein Name ist Ingmar Finkenzeller und ich bin Anästhesist und Intensivmediziner an der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin in Göttingen und Host des Young Urban Anesthesiologists Podcast. Vorweg, die Fortbildungspunkte für das Hören dieses Formates werden auf der Episodenseite unter ains.umg.eu/podcast nach dem Eintragen der EFN und der Nennung des Codewortes für diese Folge. Ich suche mir diesmal Schwefeläther aus, gut geschrieben. Und jetzt zum Thema. In der letzten Episode, die ja schon ein paar Tage her ist, habe ich mich mit Herrn Privatdozenten Dr. Witte aus Bielefeld über die Geschichte der Schmerztherapie unterhalten bzw. von ihm das erklären lassen oder erzählen lassen. Und thematisch geht es
jetzt so ähnlich weiter, vielleicht noch mit einem weiteren Schritt Abstand. Es geht nämlich um die generelle Geschichte der Anästhesie. Ich spreche in dieser Folge mit einem weiteren Mitglied des wissenschaftlichen Arbeitskreises Geschichte der Anästhesie der DGAI. Ich spreche mit Frau Dr. Heike Petermann. Die ist seit über 20 Jahren die Schriftführerin dieses Arbeitskreises. Frau Dr. Petermann ist eine langjährige Begleiterin und auch, ich finde, eine ganz scharfe Beobachterin der Anästhesiegeschichte und nicht nur der deutschen Anästhesiegeschichte. Mit allein diesen 20 Jahren als Schriftführerin im Arbeitskreis beschäftigt sie sich schon lange mit diesem spannenden Feld. Sie hat Geschichte und Germanistik studiert und im Vorgespräch erzählt, dass sie alle Ausgaben des Anästhesisten, der jetzt die Anästhesiologie heißt, besitzt und da auch in die meisten reingelesen hat oder in viel reingelesen hat. Ihre Perspektive und ihre Sichtweise als humanistische Nichtmedizinerin auf dieses Fach oder auf unser Fach und seine Entwicklung finde ich total spannend und faszinierend. Seit 2013 ist sie auch Lehrbeauftragte am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Und als Gegenpart zur Geschichte der Anästhesie dachte ich 2023, wenn ich hier diese Einführung einspreche, ist gerade künstliche Intelligenz in aller Munde und ich habe ChatGPT gebeten, eine Einleitung zu schreiben und diese vier Zeilen, die kommen jetzt. Von den frühen Experimenten bis hin zu den modernen Techniken werden wir eine faszinierende Reise durch die Entwicklung dieser wichtigen medizinischen Disziplinen unternehmen. Bereiten Sie sich darauf vor, mehr über die Helden und Meilensteine der Anästhesie zu erfahren und zu entdecken, wie sie das Leben von Patienten verbessert hat. Das ist natürlich extrem pathetisch, aber ich lasse das einfach mal so stehen. Vielen Dank an Frau Dr. Petermann. Es war ein ganz kurzweiliges Gespräch, was wir letztes Jahr aufzeichnen durfte. Los geht's und viel Spaß. Alles, was wir jetzt sagen, ist für die Ewigkeit.
Ja, darf ich keine Beichte ablegen?
Es bietet sich ja immer an, bei Geschichte das chronologisch zu machen. Wahrscheinlich. Sei denn, Sie haben einen ganz ausgefuchsten, teuflischen anderen Plan sich überlegt.
Natürlich ist es am sinnvollsten, es immer chronologisch zu machen. Es sei denn, man nimmt sich einzelne Themen vor und würde die dann zusammenfügen. Wobei ich aber glaube, dass wenn man über die Anästhesiegeschichte im Allgemeinen redet, dass man da doch schon manches parallel mit betrachten sollte, weil ansonsten hat man manchmal auch nicht so das rechte Verständnis dafür, warum es zu einer gewissen Zeit in einer gewissen Form war. Und das ist so immer das, was aus meiner Sicht dann doch für das Chronologische spricht, wobei natürlich eines wichtig ist, man kann es drehen und wenden, wenn man will, aber die Anästhesiegeschichte an sich als Anästhesie, als Bewusstlosigkeit, als bewusstes Herbeiführen einer Bewusstlosigkeit beginnt erst in den 1840er Jahren. Vorher hat man Schmerzbekämpfung gemacht, die hat man ja auch schon gemacht seit dem ersten Jahrhundert nach Christus, findet sich dort in einer Arzneimittellehre des Dioskurides, der also so einen Schlaftrank beschreibt mit Alraune, also mit der Mandragora und noch anderen Substanzen. Also Mohn war immer dabei. Könnte man heute sagen, ja, das war doch vielleicht erste Narkose. Aber das war zur damaligen Zeit Narkose dann, wenn die Überdosierung war und nicht dann, weil man das so wollte. Man wollte primär Schmerzen bekämpfen, man wollte die Menschen bei Amputationen einfach, dass sie das besser erleben und nicht so viel Schmerzen haben. Aber man hatte noch gar nicht den Gedanken, dass man da eine Bewusstlosigkeit herbeiführt, als Mittel zur jemand gegen Schmerzen empfindlich zu machen.
ging es also hauptsächlich um das Ertragen von Schmerz oder das Ertragbarmachen und die Bearbeitung oder was das mit dem Menschen dann macht, war erstmal zweitrangig, dass man auch das Erleben dann irgendwie ausschaltet, das Bewusstsein, sondern wirklich einfach nur, es soll nicht so sehr wehtun, wie es normalerweise wehtut, wenn man was amputieren muss.
Ja, das war in erster Linie die Zielsetzung. Man muss ja auch sich vor Augen führen, dass wir bis Anfang des 19. Jahrhunderts ja auch noch gar nicht diese Schmerzempfindung als etwas Behandlungswürdiges anerkannt hat. Man hatte ja auch bis zu dem Zeitpunkt auch psychische Krankheiten noch nicht erkannt, sondern man hat einfach den Körper gehabt, der hat wie eine Maschine funktioniert oder eben nicht und die musste wieder repariert werden. Alles andere, Geist und Seele, kommen dann erst so langsam am Ende der Aufklärung, Ende des 18. Jahrhunderts und vor allen Dingen dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und da spielt dann wieder was anderes rein. Da ist auch dann die erste Veröffentlichung aus der Geschichte der psychischen Erkrankungen. Die war 1803. Also man hat das erste Mal erkannt, dass die Psyche auch Zustände hat, die behandlungswürdig sind. Und wenn man das natürlich hat, den Geist und die Seele, dann muss man auch gucken, dass der Geist und die Seele nicht zu sehr leiden. Und das sozusagen hat, dieser Gedankengang hat dann auch das sozusagen erst möglich gemacht, dass man über Anästhesie nachdenkt.
Wenn man von Seele spricht, war da die Kirche auch mit beteiligt? Oder war das was, was Feldärzte unter sich ausgemacht haben?
Das ist nicht so eindeutig zu identifizieren. Also dieses Thema des Geistes und der Seele, das war natürlich ein Thema in der Romantik. Und da waren sehr viele auch Schriftsteller beteiligt, aber auch Ärzte. Da ging es ja auch sehr viel um diese Nachtseiten der Naturwissenschaft. Also heute würde man sagen, das zweite Gesicht, um Ahnungen, um Vorahnungen. Dann ging es um so Behandlungsmethoden wie den Mesmerismus, von dem man heute weiß, dass es eine Autosuggestion war, beziehungsweise Hypnose. Man kann ja heute auch immer noch Operationen unter Hypnose durchführen. Das war damals das, was so aufkam. Und im Laufe der Zeit hat man dann eben auch den Schwefeläther entdeckt und den aber vor allen Dingen erstmal unter Studierenden für Belustigungen eingesetzt. Die hatten eine Menge Spaß.
Ja, das waren die Ether Frolics oder sowas, diese Ether-Party gefeiert.
Genau. Da gibt es also einiges an Karikaturen und an Abbildungen. Und das muss, sag ich mal, ganz lustig gewesen sein.
Und das hat sich ja auch der Freizeitwert von Ether hat sich ja auch noch eine ganze Weile gehalten. Gibt ja irgendwie diesen berühmten Film Fear and Loathing in Las Vegas, wo Ether auch weiterhin als Partydroge da eine Verwendung findet oder ja einen Platz hat. Also die Substanz ist zwar aus der Anästhesie verschwunden, aber ich glaube, im Freizeitgebrauch, in Anführungsstrichen, gibt es das noch.
Ich würde etwas widersprechen wollen, dass Äther aus der Anästhesie verschwunden ist, zumindest aus der Anästhesie in Mitteleuropa, kann man das sicherlich sagen oder vielleicht in ganz Europa. Aber in den Entwicklungsländern, man muss sich vorstellen, so eine Schwefeläthermaske, so wie nach Schimmelbusch, die ist natürlich sehr gut tragbar, die ist klein, die ist handlich und die kann man natürlich auch mit hinnehmen, wo es etwas nicht so leicht zugänglich ist, wo man nicht so viel transportieren kann und wo es keinen Strom gibt. Ich meine, da muss man ja vielleicht den Menschen auch helfen. Und da ist dann so Äther durchaus noch, soweit man das eruieren kann, durchaus noch in Verwendung.
Ja, das stimmt. Das war eine ein bisschen vermessene westliche Perspektive. Und es sind ja auch noch Äther-Verbindungen, die nicht mal der klassische Schwefeläther, aber auch die volatilen Anästhetika sind dem ja deutlich noch verwandt und davon abgeleitet. Also da muss ich einen kleinen Rückzieher machen und entschuldige mich für die Scheuklappen.
Das ist so, ich muss ehrlicherweise sagen, meine Perspektive war am Anfang natürlich auch die mehr auf so Europa gerichtete Perspektive. Nur im Laufe der Zeit musste ich dann einfach erkennen, dass das, was für uns hier gilt und für unsere Möglichkeiten und unsere auch Bedingungen, die wir haben, auch mit, sag ich mal, auch mit Lagerung von Substanzen, dass das natürlich in anderen Ländern einfach so nicht gegeben ist. Und das ist ähnlich vielleicht, da kommen wir später ja noch drauf, aber zum Beispiel Halothan ist in der dritten Welt nach wie vor weit verbreitet, weil es nämlich einfach auch kostengünstig ist.
Das ist eine Frage.
Also das, man muss da immer sozusagen das, ich finde, in der heutigen Zeit muss man das durchaus auch bedenken. Oder sollte bedenken.
Ja. Wenn man Äther sagt, ist mit der Anästhesie Geschichte in meinem Halbwissen der Ether Dome in Massachusetts irgendwie verknüpft. Also die heilige Halle der Geburtsstunde der Anästhesie. Wir hatten uns da in unserem Vorgespräch irgendwann mal unterhalten, da sagten sie, ach naja, so dramatisch ist dieser Raum da ja gar nicht.
Dieser Raum ist natürlich, wird in Boston natürlich hochgehalten, wie überhaupt das Thema der ersten Schwefeläther-Narkose dort sich an zahlreichen Orten wiederfindet. Er ist nach wie vor in dem alten Gebäude dieses General Hospitals natürlich zentral und ist aber letztendlich nicht weniger und nicht mehr als ein alter Hörsaal mit sehr steilen Sitzbänken, wo man auch merkt, dass die Menschen früher etwas kleiner waren und unten halt eines Raumes, einer Fläche, wo man eben Operationen demonstrieren konnte. Das war ja damals das, was man in einem Medizinstudium gemacht hat. Man hat vor den Studierenden Operationen durchgeführt. Ob immer mit Einwilligung des Patienten, weiß man, kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr so nachvollziehen. Damals bei der ersten öffentlichen Anwendung war es sicherlich so, dass der Patient eingewilligt hat. Und und es war halt für ihn eine gute Möglichkeit, einen Tumor am Nacken kostengünstig entfernen zu lassen.
Und mit der Hoffnung verbunden, dass es vielleicht nicht so dramatisch ist oder dramatisch und traumatisch.
Genau, aber man muss ganz klar sagen, dass zur damaligen Zeit es außenliegende Geschwüre waren. Also wir sind noch weit entfernt von dem, was wir heute unter Operationen verstehen, dass wir also auch Brust oder Bauch aufschneiden und dort etwas beseitigen, was störend ist, was Schmerzen verursacht. Damals war die Möglichkeit noch nicht gegeben, was aber in erster Linie nicht an den mangelnden Fähigkeiten der Chirurgen lag, sondern einfach an der fehlenden Diagnostik. Man hatte keine Diagnostik, um in den Körper zu gucken. Und wenn ich nicht weiß, was dort los ist, ist man natürlich sehr vorsichtig, da irgendwas zu machen. Das Einzige, was vielleicht die Ausnahme ist und immer war und schon auch länger gibt, sind Kaiserschnitte. Die gibt schon länger und die wurden zum Teil auch von Hebammen durchgeführt. Einfach, das war aber sozusagen eine Operation, die auch etwas aus der Notwendigkeit geboren war, weil wenn ein Kind feststeckt, war klar, im Zweifelsfall sterben Mutter und Kind. Und wenn man einen Kaiserschnitt macht, dann hat man vielleicht die Überlebenschance zumindest von einem von beiden. Aber es war ein 50-50 Chance. Ja. Mehr nicht.
Ja. Na, besser als nichts traue ich mich fast nicht zu sagen, aber irgendwie doch. Hat man diese, also ist die Idee, Patienten schmerzzufriedener zu machen, aus einem philanthropischen Ansatz entstanden, weil man einfach den Menschen helfen wollte? Oder kommt das eher daher, dass man die Operationsbedingungen für die Chirurgen, und das ist ganz bewusst jetzt nicht gegendert, weil damals waren es wahrscheinlich wirklich nur Männer, dass man denen das günstiger macht, dass die einfach nicht so gezappelt haben, die Patienten?
Also Ausgangspunkt für diese ersten Versuche waren wirklich diese Belustigungen. Zum einen mit Lachgas, zum anderen mit Äther, meistens Schwefeläther. Und da hat man mitbekommen, dass Menschen, wenn sie wo anstoßen, keine Schmerzen empfinden. Und daraufhin haben die ersten, und das waren Zahnärzte, einfach ausprobiert, wie das ist, wenn ich jetzt den Zahn ziehen muss, ob der dann weniger Schmerzen empfindet. Und die Erfahrung haben sie gemacht, dass das wirkt. Und so ist das Ganze letztendlich entstanden. Also einfach aus einem glücklichen Zufall heraus, wobei man eine Sache aber da wirklich feststellen muss, die Medizin zur damaligen Zeit, die Naturwissenschaften waren erst im Kommen, das war sehr viel mit Erfahrung verbunden, mit Empirie. Und das haben sie ganz einfach, wenn sie ein neues Mittel erkannt haben, was ihnen vielleicht in ihrer Arbeit helfen könnte, haben sie das ausprobiert. Das galt für nicht nur jetzt für Schwefeläther, das galt in anderen Bereichen, unter anderem auch, als man Elektrizität entdeckt hatte, für Elektrizität. Und da hat man ausprobiert, was man damit machen kann. Also das war sozusagen der damaligen Medizin geschuldet, dass man einfach die Erfahrung das bestimmt hat. Habe ich ein Erlebnis, was mich vielleicht weiterbringen könnte in meiner Tätigkeit? Und so ist das entstanden.
Dann, also wie über die Zahnärzte, William Morton war ja auch ein Zahnarzt, wenn ich mich richtig erinnere, der dann das mit demonstriert hat, die Wirkung von seinem Schwefeläther. Und das Ganze, wie gesagt, in Boston, Massachusetts. Und dann muss es irgendwie nach Europa geschwappt sein, in einem Zeitalter, in dem dann noch keine Unterseekabel Internet verbreitet haben. Aber wenn mir diese Zeitlinie noch präsent ist, dann ging das ziemlich schnell, dass sich diese, ich nenne es mal die Erfindung, um die Welt verbreitet hat, ins englische Königshaus.
Ja, ich würde aber nicht den Begriff Erfindung wählen, sondern den Begriff Entdeckung, weil es ist ja nicht wirklich etwas, was jemand gebaut hat, also neu, sondern er hat entdeckt, dass man das auch anders anwenden kann. Und es war natürlich in Boston die erste öffentliche Demonstration. Aber hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die tatsächlich erste Anwendung von Schwefeläther bei einer Operation war bereits 1842 in Georgia, also von William Crawford Law, der allerdings den Fehler begangen hat, seine Erkenntnis nicht zu veröffentlichen, sondern erst 1848 zu veröffentlichen, sodass bis heute Morton so als Entdecker dieser Anästhesie gilt. Das nur am Rande, weil im Bundesstaat Georgia wird William Crawford Law sehr hoch gehalten. Auch allein Statuen und so ist er verewigt worden. Aber zurück zur Frage, wie ist das eigentlich nach Europa gekommen? Es bestand ja damals schon ein regelmäßiger Verkehr von Dampfschiffen zwischen vor allen Dingen in England und den Vereinigten Staaten von Amerika, der ja schon seit Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika besteht, beziehungsweise seit dem Zeitpunkt, als europäische Kolonien dort begründet worden waren. Und einer der Zuseher bei dieser ersten Demonstration des Schwefeläthers war Henry Bigelow, und der hat einen Artikel darüber geschrieben, und die Zeitung mit diesem Artikel kam dann mit dem letzten Postschiff, das von USA nach Europa fuhr, vor der Winterpause, kam nach Europa. Mittlerweile aufgrund von Veröffentlichungen ist die Frage, also das ist das, was momentan so, wenn man so will, hauptsächlich gesagt wird, mit dem letzten Postschiff. Inzwischen gibt es die Vermutung, dass vielleicht schon auf ein anderer Brief ein Schiff früher in England war, weil es nämlich, man kann ja diese Routen dieser Schiffe ganz gut nachvollziehen. Man weiß ja ganz genau, wann die losgefahren sind, wann die angekommen sind, weil nämlich jemand bereits 18, Dezember den ersten Versuch mit Schwefeläther in England machte. Auch in einem abgelegenen Krankenhaus, auch etwas, was nicht so groß publik wurde. Aber das sind halt die Sachen, die sich dann auch erst im Laufe der Zeit rausstellen. Aber im Wesentlichen kann man festhalten, es wurde darüber berichtet, es wurden in Zeitungen darüber berichtet und die kamen nach Europa und waren dann ungefähr um den 20. Dezember herum in Europa und von dort aus ging es dann weiter, vor allen Dingen von England, dann natürlich Paris, was da damals ja auch ein Zentrum war, wo auch sehr viele deutsche Ärzte waren und von dort aus dann in die deutschsprachigen Staaten. Wir hatten ja damals noch kein deutsches Reich.
Ja, also nochmal zur Erinnerung oder Verdeutlichung, dieser Ether Day mit William Morton, 16. Oktober 46. Und dann in Europa kommt es dann, naja, Oktober, November, Dezember, zwei Monate später an.
November, Dezember?
Ja, zwei Monate später. Ich finde das beeindruckend schnell. Und also, dass es dann dort zur Anwendung kommt. Also nicht nur die Information, sondern die ersten verbrieften Anwendungen. Und da sind wir heute nicht so schnell mit dem Adaptieren von neuen Techniken.
Ja, wobei ich glaube, dass wir heute im Vergleich, also damals war es so, es gab ja noch keine Anästhesie, keine Narkose. Das heißt, das war etwas Neues, das war etwas Bahnbrechendes, das war etwas, wo alle gesagt haben, das muss ich ausprobieren, damit kann ich meinem Patienten helfen. Heute ist es ja so, wenn man ehrlich ist, dauert es ja, bis ein Verfahren wirklich so veröffentlicht ist, dass andere das auch anwenden können. Doch manchmal etwas länger, einfach um die eigene Expertise oder die eigene Patentanmeldung oder was auch immer zu schützen. Also das ist, wobei man sagen muss, Morton hat auch ein Patent angemeldet auf Lithium. Er wollte nämlich nicht sagen, dass das Schwefeläther war, also das Lithium bezeichnet. Also das war schon etwas, da begann schon, dass man das nicht offenlegt. Und das ist ja auch das, was man letztendlich in Patenten ja bis heute macht. Man beschreibt ein Verfahren, aber man sagt nicht im Detail, was man tut.
Jetzt sind wir mit dem Schwefeläther und der Anwendung in Europa angekommen. Über London nach Paris und dann in den deutschsprachigen Raum. Wie ging es weiter?
Was für uns jetzt in Deutschland natürlich immer das Interessante ist, also wie hat sich das im deutschsprachigen Raum verbreitet? Ungefähr um den 23., 24., 25. Januar gab es die ersten Anwendungen im deutschsprachigen Raum. Die gab es sowohl in der Schweiz als auch in Leipzig, als auch in Erlangen, als auch in München und in Würzburg. Und streiten sich manche darüber, wer war denn einen Tag früher als der andere. Da muss ich sagen, ich halte aus historischer Sicht das Ganze für ja nicht begründet, weil diese Anwendung war ja auch immer abhängig davon, ob man einen Patienten hat, ob man ein Gerät zur Anwendung hat. Also da würde ich sagen, das war ungefähr zeitgleich und aus meiner Sicht keiner die Priorität jetzt im deutschsprachigen Raum, auch manche das vielleicht anders sehen mögen. Deutschsprachigen Raum vielleicht besonders hervorzuheben ist auch gegenüber dann der Anwendung, sage ich mal, in Großbritannien. In Bayern, eines der großen Länder im Deutschen Bund, neben Preußen, hat der damals regierende König Ludwig I. bereits im Juni 1847 eine Verordnung erlassen, dass also der Schwefeläther nur von Ärzten anzuwenden ist. Wir haben ja zur damaligen Zeit neben den gelehrten Doktores, den an der Universität studierenden studierten Ärzten, also die dort studiert haben, hatten wir ja noch die Wundärzte, was ein Handwerksberuf war, und aber auch noch eine Menge, die man heute so unter dem Begriff Kurpfuscher zusammenfasst. Also so Leute, die sich etwas angeeignet haben, aber das unterschiedlich gut konnten. Und da hat ihm Ludwig I. gesagt, das möchte er nicht. Er möchte, dass das nur Ärzte anwenden, was natürlich dann für die Wundärzte, die damals immer noch als Chirurgen tätig waren, schlecht war, weil sie waren damit natürlich auch ausgeschlossen. Aber es gab zur damaligen Zeit auch schon eine Menge Ärzte, also auch Chirurgen, die an den Universitäten studiert. Also das war sozusagen etwas, was hervorzuheben ist, dass es dann auch schon erste Regelungen gab. Die gab es dann auch noch für Chloroform. Das heißt, es war auch nicht nur bei den Medizinern bekannt, sondern es war auch bei den Regierenden bekannt. Und es wurde auch gesehen, welche missbräuchliche Anwendung es geben kann. Wenn man sich jetzt das betrachtet und jetzt so guckt und sagt, wie war es denn eigentlich, hat es zu einer Veränderung der Operationszahlen geführt, dann kann man für Erlangen feststellen, dass es ungefähr um 25% diese Zahlen gestiegen sind, dann zwar wieder etwas rückläufig waren, aber immerhin war es so, dass man von ungefähr 700 Operationen dann auf immer so im Jahr 1000 kam, also im Jahr. Und das heißt, es führte schon dazu, dass vielleicht mehr Menschen bereit waren, sich operieren zu lassen, würde ich mal so einfach vermuten. Man weiß darüber auch nichts Näheres, weil man hat selten Berichte von Leuten, die erkrankt waren und operiert wurden, sondern man kennt halt nur die Jahresberichte der Krankenhäuser, jetzt hier im Speziellen des Universitätskrankenhauses in Erlangen.
Weiß man was über Mortalität? Also ob das, wie man heute so schön sagt, outcome-relevant war?
Also das mit der Mortalität war bereits seit 1847 Thema. Es begann mit ersten Veröffentlichungen auch in Lancet, ja, über Schilderungen, dass jemand zu Tode gekommen sei im Umfeld oder nach einer Operation. Also man muss, wenn man die Berichte liest, stellt man fest, es ist während einer Operation so gut wie keiner verstorben, aber eben nach der Operation, und das kann natürlich zwei Gründe haben. Zum einen, in den damaligen Krankenhäusern war das mit der Hygiene noch nicht so bedeutend, um nicht zu sagen, das spielte keine Rolle. Also Lister und die Anti- und Asepsis lassen sich ungefähr erst 1880 verordnen. Es bestand immer die Gefahr dieses Wundbrandes. Und wenn man sich dann anschaut, was Inhalationsanästhetiker machen, dann tragen die ja auch zu einer dazu bei, dass das Immunsystem etwas unterdrückt wird, und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass erkrankt ist, vielleicht dann doch erhöht. Also das war durchgängig durch alle Berichte, mit denen ich mich beschäftigt habe, kann man sagen, die Menschen sind eher an den zur damaligen Zeit üblichen Umständen gestorben. Aber da es natürlich nach einer Operation mit einem neuen Mittel war, wurde natürlich erstmal dem neuen Mittel das zugeschoben. Ne? Also da hat man ganz einfach gesagt, das kennt man nicht, und wenn jetzt da jemand stirbt, dann lag das sicherlich da.
Ja, auch da gibt's ja genügend Beispiele aus der heutigen Zeit mit Impfnebenwirkungen, die mir jetzt spontan einfallen und da in bestimmten Kreisen ja immer hochgehalten wurden, was da alles passiert, wenn man sich impfen lässt.
Ja, aber es ist doch, was man vielleicht als Beispiel nehmen kann in der heutigen Zeit, was ja auch nicht so verarschen ist. Viele Menschen ist so, ich kannte noch so als Kind diesen Begriff, wenn man da so einen roten Strich hatte an der Wunde, das ist eine Blutvergiftung, das musst aufpassen, dass das nicht passiert, und wenn du sowas hast, gehst zum Arzt. Ja. Und man hat ja auch heute durchaus das Problem der Sepsis, Sepsis ist quasi dieser Wundbrand, die man damals hatte. Ja. Also das ist ja durchaus nicht aus der Welt, und jetzt nicht nur, weil wir einige über, also einige Jahrzehnte später sind. Also für mich ist das, gibt es diese Problematik immer noch, aber wir haben natürlich heute viel, viel bessere Mittel und wir wissen heute, um was es geht. Also wir sind ja 1847 immer noch, also ich hatte schon gesagt, lange vor Anti- und Asepsis und auch Semmelweis mit seiner Entdeckung über das Kindbettfieber 1846 wurde dann erstmal sozusagen verlacht und ignoriert, bevor man dann nach einiger Zeit erkannte, dass er wohl recht hat. Also das heißt, zur damaligen Zeit konnte man das noch nicht einordnen. Auch jemand wie Robert Koch war erst später. Also das heißt, man wusste einfach auch zu wenig. Man konnte das sehen, man konnte das feststellen, aber man konnte nichts dagegen tun. Mit einer kleinen Einschränkung vielleicht, vor allem in dem 16. Jahrhundert, gibt's ja so Bücher für Wundärzte und da sind zum Teil dann Pflaster beschrieben, die natürlich auf natürliche Substanzen beruhen. Und wenn man sich die anstaut, sieht man, dass durchaus Substanzen mit antibiotischer Wirkung waren. Das heißt, wenn man da Mitte des 19. Jahrhunderts an jemanden gekommen ist oder einen Arzt hatte, der sich damit noch auskannte, man hätte da schon auf was machen können, ohne allerdings genau zu wissen, was man macht. Ne?
Mhm. Auch wieder das Erfahrungswissen, was dann einfach was Altbewährtes.
Naja, also man konnte nicht sagen, warum es funktioniert. Man hatte die Erfahrung, es funktioniert, dann hat man es halt gemacht. Aber warum und was, dass da so antibiotische Substanzen drin sind und dass die Entzündung eventuell auf ein Bakterium zurückgeht, das dauert noch etwas, bis wir dazu kommen in der Medizingeschichte.
Ich hangel mich hier so ein bisschen an einem Ihrer Artikel entlang. Vielleicht haben Sie, das haben Sie bestimmt schon gemerkt.
Ich habe ein paar Artikel geschrieben, glaube ich.
Genau, und hier wäre das der nächste Abschnitt in diesem Artikel. Die Entwicklung von, also die Technologisierung der Anästhesie, würde ich es mal paraphrasieren, dass man jetzt eine Substanz hatte und dann Applikationsmechanismen gesucht hat und weiterentwickelt oder vielleicht trifft hier das Wort Erfindung dann zu, dass man einfach von den getränkten Schwämmen dann zur Schimmelbuschmaske oder einer Maske nach Schimmelbusch kam und den Einfluss von oder das Entstehen von Konzernen oder Firmen, die es heute noch gibt und die heute noch in der Medizintechnik irgendwie verortet sind und die Entwicklung der Anästhesie von Anfang an irgendwie mit begleitet haben, oben in Lübeck, die Trägerwerke zum Beispiel.
Ja, aber ich möchte vorher noch kurz, Sie hatten vorhin ja mal das kurz angeschnitten mit dem Theologischen. Und ich will nur noch, und Sie hatten, glaube ich, auch das schon mal erwähnt, mit der Königin Victoria, der britischen Königin Victoria, bei der Geburt ihres 8. und 9. Kindes sie eine Narkose bekommen hat von Jon Snow, einem, man sagte in Großbritannien heute, dem ersten britischen Anästhesisten, der sich also auch sehr viel damit auseinandergesetzt hat, auch mit Dosierungen, auch mit Apparaten. Aber die Tatsache, dass die britische Königin als Oberhaupt der anglikanischen Kirche sich eine Narkose applizieren lässt, was im Widerspruch stand zu dem, was in der Bibel steht, dass man sein Kind unter Schmerzen gebären soll, hat natürlich diese Narkose, der Anästhesie, zu mehr Akzeptanz verholfen. Einfach weil man jetzt klar war, wenn sie das macht, kann auch der normale Bürger das machen und es verstößt nicht gegen den Glauben, wenn man so etwas macht. Das wollte ich vielleicht noch kurz anmerken, weil das einfach, man muss sich vorstellen, das 19. Jahrhundert war sehr stark geprägt auch durch nicht nur durch die katholische Kirche, sondern auch durch sehr viele evangelikale Strömungen, die sich teilweise wirklich sehr auf den Text der Bibel bezogen haben, auf des Alten Testaments. Und von daher war das sehr wichtig für die Durchsetzung. Aber das ist sozusagen, das war kurz 1848, 49, also so Ende des der 1840er Jahre war das, nein, Quatsch. Nee, das war Anfang in den 1850er Jahren war es erst. Das dauerte erst also einige Zeit, dass es ja, dass noch mehrere Kinder ohne Narkose bekommen. Und dann ist ja auch offensichtlich beim 18. Kind genug davon.
Die Nase voll. Popularität.
Ja, so nach dem Motto. Ist ja jetzt auch nicht, was man nicht als Frau nicht verstehen könnte.
Na klar. Also eine Popularisierung durch Trendsetter oder heute würde man Influencer sagen.
Bitte keine Influencer, weil ich glaube kaum, dass Königin Victoria irgendwie auf so einer Social Media Plattform unterwegs gewesen wäre. Auch wenn es das heutige Königshaus so ist, aber ich denke, ja, vielleicht hätte man darüber berichtet, aber sicherlich nicht in einer Form wie das Influencer-Tour. Das ist ja
auch ein platter Vergleich.
Ja, nein, das ist nur, da ist oft, man hätte darüber berichtet, weil es etwas ist, was auch Substanz hat. Währenddessen ich bei manchen Influencern das genau das nämlich vermisse. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, was hat man gemacht? Man hat dann natürlich geguckt, wie kann ich diese Substanz anwenden. Man hatte erkannt, ich habe flüssiges Anästhetikum und lasse es verdampfen. Und die ersten Dinge, wo man das angewandt hat, ich sage mal etwas scherzhaft, da hat man einfach das genommen, was man zur Verfügung hatte. So Glasflaschen konnte man machen. Das kennt man aus dem 19. Jahrhundert, aus dem, was man am Tisch serviert hat. Also man konnte so Glasflaschen machen, aus Öffnungen. Und ist dann halt hergegangen und hat sich bemüht, das Ganze weiterzuentwickeln. Ich hatte gerade schon gesagt, Jon Snow und auch Johann Heifelder in Erlangen haben Tabellen aufgestellt über die Abhängigkeit oder die Temperaturabhängigkeit des Anästhetikums. Also das heißt, bei welcher Temperatur brauche ich wie viel Anästhetikum, damit der Patient eine ausreichende Narkose hat. Das heißt, man wusste das und dann baute man die unterschiedlichsten Apparate, Flaschenform, alle mit Ventilen, alle hatten Mundstück daran. Man hatte zum Teil Verschlüsse. Aber es war immer noch sehr, sag ich mal, sehr von der Erfahrung des Anwenders abhängig, wie gut dosiert diese Narkose war. Insofern war es dann, diese Entwicklung, hatten Sie ja auch schon gesagt, diese Masken nach Schimmelbusch, die waren insofern ein Fortschritt, weil man ja parallel dazu noch diese Äthertropfen entwickelt hat. Und da konnte man mit Tropfen besser dosieren. Man sah, wie viel Äther man auf diese Maske gegeben hat und hat dann immer schön auch die Patienten noch mitzählen lassen, damit man sich vielleicht auch nicht verzählt hat. Weil das war ja bis Mitte, also auf jeden Fall bis in die 60er Jahre oder Ende der 60er Jahre auch Deutschland noch weit verbreitet, die Äthertropfnarkose. Also das war ja nicht etwas, wo man sagt, das gab es dann Ende des 19. Jahrhunderts, sondern die war ja auch bei uns trotz aller Anästhesiegeräte immer noch verbreitet. Also das hat man dann versucht, diese Masken hat man gemacht. Man hat dann auch so, das hat von Esmach gemacht, der hat dann sogar so ein Etui dafür entwickelt, weil er ja Arzt im Felde war, das heißt in den deutsch-französischen Krieg zum Beispiel, der und deutsch-dänischen Krieg, der also kurz vor Reichsgründung 1871 waren die, weil man, damit man diesen Äther anwenden konnte. Man hat dann aufgrund einer glücklichen Fügung kam es ja dann dazu, dass man auch Apparate hatte. Ich sage deswegen glückliche Fügung, weil es gab erstens, nach dem Linde-Verfahren konnten erstmalig auch Gase abgefüllt werden in Flaschen. und sie konnten doch entnommen werden durch eine Ventilvorrichtung. Und das ist das, wo die Firma Dräger ins Spiel kommt. Die hat mal ein Patent auf so ein Ventil. Aber dieses Ventil war natürlich erstmal für die Gastwirtschaft. Man braucht ja, wenn man Bier aus, weiß schon, aus, wie heißt, Fässern, zapfen wollte, brauchte man ja Druck. Und dafür war das in erster Linie gedacht, weshalb bis heute, also zumindest wie ich das letzte Mal dort war, stand in der Trägerausstellung am Anfang ein Bierfass mit so einer Entnahmevorrichtung. Also das ist, das heißt, auch da wieder eine Entwicklung der Zeit, die erstmal eigentlich ein anderes Ziel hatte, nämlich dieses, wie kann ich Bier sinnvoll entnehmen. Dann hat man erkannt, Moment mal, das ist, ich habe ja hier Gase abgefüllt, ich kann ja nicht nur CO2 abfüllen, ich kann auch Sauerstoff abfüllen. Und dann hat man Geräte konstruiert und da war sicherlich die Firma Dräger führend, indem man diese Äther-Tropf-Vorrichtungen in Geräte integriert hat, also das, was man bei der Schimmelbuschmaske macht und daran einen Sauerstoffstrom hat, vorbeigeführt hat. Und durch das, wie viel man tropfen ließ, die Narkose dosieren konnte. Das gab es für alle möglichen Substanzen, aber hauptsächlich war es Äther und Chloroform. Und das hat man dann für die Narkose angewandt. Man muss aber sagen, für die damalige Zeit waren diese Geräte zwar sehr fortschrittlich, aber natürlich auch teuer. Das darf man bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen. Das heißt also, es war jetzt nicht so, dass die dann plötzlich, was weiß ich, wie viele Stück abgesetzt haben, aber sie haben ihren Umsatz gemacht. Und eine Sache muss man auch, auf die muss man auch klar hinweisen. Wir hatten zwar da jetzt Sauerstoff im Narkosegerät, aber das war kein Sauerstoff zur Beatmung. Das war nur Sauerstoff als Trägergas. Mhm. Und vor 1945 gab es auch überhaupt keinen Narkoseapparat, mit dem man auch zeitgleich beatmen konnte. Man gab dann so in den 30er Jahren einige Geräte, da konnte man umschalten von Narkose auf Beatmung, aber nicht zeitgleich. Also das ist das, was da wichtig ist, dass man sich das einfach mal heute nochmal vor Augen führt, dass wir also noch in den 70er Jahren noch nicht auf dem Stand waren, wie die Geräte nach 45 dann waren. Allerdings war es so, dass Dräger ein Gerät konzipiert hat, das sogenannte Modell A, das die wesentlichen Bestandteile schon enthielt, die wir heute in allen Narkosegeräten immer noch finden. Einzig und allein die Substanzen, also die Materialien haben sich geändert, aus denen das Ganze gefertigt wurde. Und natürlich sind dann noch Ergänzungen wie Gasbänke und Ähnliches dazugekommen im Laufe der Zeit. Aber man muss sagen, dass man, also das Dräger schon Mitte der 1920er Jahre ein Gerät hatte, das man einfach als modern bezeichnen kann.
Mhm. Wissen Sie, seit wann in der Medizin Sauerstoff oder Gase gemessen werden kann? Seit wann es dafür sinnvolle Messtechnik gibt? Jetzt hat man Sauerstoff als Trägergas. Dann kommt irgendwie Beatmung, wo es auch irgendwie mit Gasen weitergeht. Wie lange war das Blindflug? Haben Sie da eine Zahl im Kopf? Kohlendioxid ist ziemlich spät. Und dann sowas wie Elektroden.
Pulsoximetrie ist in den 70er Jahren. Messung von Gasen hängt sehr eng zusammen mit diesen ersten Geräten zur Blutgasdiagnostik. Da ist der Name Severinghaus derjenige in den USA, der das entwickelt hat. Und das war so in den 1950er Jahren. Das waren erst riesengroße Apparate, die man hatte. Und dann musste man, das war etwas, was Hand in Hand ging. In dem Moment, wo man die Elektronik kleiner bauen konnte, konnte ich natürlich auch diese Messtechnik verkleinern und konnte sie dann wiederum in Geräte einbauen, die kleiner waren, die nicht so unübersichtlichen Kisten waren, die man quasi gerade noch im Labor handhaben konnte. Also das ist also in den 50er, 60er Jahren kommt erst das Ganze mit der Messung. Sauerstoff selber gibt's ja auch erst quasi Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt bekannt. Das ist die Entdeckung von Sauerstoff durch Priestley. Also das ist alles wenn man die Geschichte auf der Medizin betrachtet, sind das Entdeckungen, die sehr spät kommen, weil wir ja so Grundlagen der Medizin, der inneren Medizin und anfangs der Chirurgie ja bereits in der Antike haben. Und wenn man dann erst Ende des 18. Jahrhunderts Entdeckungen macht der Gase, da gibt's dann auch ja Abhandlungen über das, was man mit Gasen machen kann, wo dann Humphrey Davy auch entdeckt hat, dass ja Schwefeläther schläfrig macht. Das ist alles erst zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, dass man überhaupt diese Substanz zur Kenntnis entdeckt hat und zur Kenntnis genommen hat. Und bis man dann natürlich das Ganze auch messen kann, ist es relativ spät. Weil ich momentan noch etwas am... Nee, also ich habe Sefringhaus noch getroffen. Cambridge auf so Symposium zur internationalen Symposium zur Geschichte der Anästhesie. Das war so 50er, 60er Jahre. Es ist natürlich immer so, dass es vorher dann schon Vorentwicklungen gab. Also das ist ja nicht so, dass in der Regel einer da hergeht und sagt, ich habe jetzt die tolle Idee und das sogar auch sofort realisieren kann. Oftmals ist es einfach so, dass es einige Zeit dauert, bis dann das Ganze auch in wirkliche Geräte umgesetzt werden kann, dann weiter in der Weiterentwicklung auch in andere Geräte implementiert werden kann.
Bisher sind das alles Gase oder Chloroform, irgendwas, was eingeatmet wird, was inhalativ genutzt, angewendet, verwandt, missbraucht, wie auch immer wird. Irgendwann kommen dann auch Substanzen dazu, die eine andere Route nutzen. Also Dinge, die man gegessen hat, gibt es glaube ich auch schon lange. Alkohol.
Naja, also was man gegessen hat, war natürlich ganz klar Kokain. Und das weiß man, also die Coca-Blätter. Das weiß man seit Alexander von Humboldt auf seiner Expedition in Südamerika war. Also diese Kenntnis dieser Coca-Blätter, was ja die Menschen in den Anden essen müssen, damit sie überhaupt dort arbeiten können. Das gab's schon länger. Aber jetzt sagen wir mal, für die Anästhesie an sich, klar, es waren am Anfang erstmal die Gase, ausgehend vom Äther und vom Chloroform. Dann ging man natürlich her und hat versucht auszuprobieren, ob es auch andere Substanzen gibt. Versuche der Lokalanästhesie schon Ende des 18. Jahrhunderts. Man hat erstmal auch dann versucht, mit Kälte etwas zu machen, was schon im 16. Jahrhundert bekannt war, aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder populär wurde, was oftmals, wovon man profitiert hat, war dann hier auch wieder der Einsatz oder die Erkenntnis, die man bei Kriegen gewonnen hatte, weil da war es ja oftmals so, da sind die Soldaten im Feld verletzt worden und da war die Frage, und was macht man jetzt? Und das heißt, man hat da Kälte eingesetzt, hat dann auch noch sowas wie Chlorethyl entwickelt, aber das war alles, man konnte es nicht gut dosieren, man konnte auch nicht eine ausreichende Anästhesie damit erreichen. Dann kam noch Kokain Ende des 19. Jahrhunderts, also 1884 hat Koller das entdeckt. Es ging am Auge, war das ganz gut, aber natürlich für breitere Anwendungen oder für chirurgische Anwendungen nicht so gut geeignet. Dann hat Schleich ja mit einer Kokainlösung auch noch eine Infiltrationsanästhesie entwickelt, also so Gebiete lokalanästhetisch betäubt, um da etwas zu machen. das Bild, ja, das war so eine Möglichkeit. Und dann hat man auch wiederum mit Kokain hat dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Leitungsanästhesie entdeckt und diese Technik dieser Methode nach Oberst, die ist 1888 entwickelt worden. Also diese betäubte Finger-CIN.
Und 1899, wenn ich mich, das war meiner Facharztprüfung eine Frage, 1899 dann August Bier auch mit Kokain im Spinalkanal.
Ja, das ist ja die beste. Ich finde immer die Geschichte von Bier und seinem Assistenten Hildebrand, die sich ja hinterher zerstritten haben, das ist immer das Beste. Die haben ausprobiert, inwieweit man Spinalanästhesie machen kann.
Ja.
Und dann ist ihnen das geglückt. Und dann haben sie hinterher mit Zigarren und Wein, Rotwein gefeiert. Mit entsprechenden Auswirkungen, die man ja heute auch immer noch hat. Also dem spinalen Kopfschmerz, den kennt man ja bis heute als Nebenwirkung. Und darunter haben die dann auch sehr heftig gelitten. Aber sie haben es ausprobiert man kann so sagen, es war zur damaligen Zeit so, es war die Methode, die noch offen war, weil in den USA gab es auch zeitgleich Versuche damit. Und was die natürlich alle immer gemacht haben, und das kann man sich vielleicht heute von Garsten so gar nicht mehr vorstellen, die haben Selbstversuche gemacht.
Ja.
Und das ist so etwas, was man sich, denke ich, wenn man heute Arzt ist, ich glaube, das würde man sich zweimal überlegen, ob man das noch macht. Es sei denn, man ist wie Forstmann mit seinem Herzkatheter in den 50er Jahren auch so, dass man sagt, das probiert man jetzt an sich selber aus.
Also so ein paar Sachen, die man ausprobiert haben könnte, aber ich glaube, auf die Idee, sich Substanzen in den Spinalkanal zu spritzen, ich glaube, das war noch ein Zeitalter mit Helden, mit echten Helden.
Nee, ja, die Frage war ja immer, man hat niemanden gefunden, der sich das mit sich machen lässt, aber man war sich ziemlich sicher, dass diese Methode funktionieren könnte. Und wenn man dann zu zweit war, wie Bier und Hildebrand, dann ging das natürlich auch, dann konnte man das auch machen. Und ich denke, ja, Helden, natürlich in gewisser Weise, weil sie einfach hier wieder eine neue Methode eingeführt haben, die ja heute nicht mehr wegzudenken ist.
Ja.
Dass man eine Periduralanästhesie oder eine Spinalanästhesie macht, das ist ja vor allen Dingen bei den älteren Patienten oftmals die einzige Möglichkeit, dass die operiert werden können. Also von daher kann man diesen Menschen sicherlich dankbar sein. Man könnte sie auch als Helden zeichnen, wobei ich, sie hatten ja auch ein Eigeninteresse.
Ja.
Die haben dann hinterher schon auch sehr deutlich gemacht, dass sie diese Methode entdeckt haben. So.
Ja, also das vielleicht auch wieder ein platter Vergleich, aber die Alternative sind dann irgendwie wieder Experimente an Gefangenen und zum Tode Verurteilten.
Ja, dann ist aber mehr eine Spezialität der Afrikaner. Entschuldigung, wenn ich jetzt das so sage, aber das trifft noch nicht zu, also es trifft nicht zu auf das 19. Jahrhundert, wobei ich mir nicht so sicher, also ich weiß, die haben im amerikanischen Bürgerkrieg, haben sie ja auch hat Morton Anästhesien verabreicht, also das heißt, man Soldaten waren eigentlich immer schon dankbares Objekt, an denen man etwas ausprobieren konnte.
Geht eine Population, immer junge Männer ohne viel Vorerkrankung.
Ja, und auch im Ersten Weltkrieg hat man sicherlich das ein oder andere ausprobiert, was möglich war, aber letztendlich war es der Zweite Weltkrieg, in dem man mehrere Sachen ausprobiert hat. Und was für die Anästhesie sehr wichtig ist, dass man im Zweiten Weltkrieg ja das Eviprim, also ein Barbiturat, eingesetzt hat für Anästhesie, also Das ist quasi der Anfang der intravenösen Anästhesie. Und da konnte man Zweiten Weltkrieg sehr gut einen Feldversuch damit machen. Wiese hatte das 1932 entdeckt. Und das war kurz wirksam. Es hat also hatte eine große therapeutische Breite, einen raschen Wirkungseintritt, eine kurze Wirkungsdauer. Also es war eigentlich ideal für eine Narkose im Krieg. Und das war natürlich etwas, was dann auch im zivilen Leben dieser Substanz zum Durchbruch verholfen hat. Und man verbindet eigentlich mit Evipan und den Folgeprodukten Eunarkon und Thiopental. Das sind so die Anfänge der intravenösen Narkosetechnik. Und das heißt, da gab es jetzt erstmalig auch eine andere Möglichkeit, Narkosen durchzuführen als Inhalationsanästhetika. Was in diesem Zusammenhang immer auftaucht, ist ein Geschehen 1942 in Pearl Harbor. Dort hat man, es sind nämlich durch den ungesagtgemäßen Einsatz von Barbiturat mehr Soldaten gestorben als durch den Angriff auf Pearl Harbor selber.
Okay, das habe ich immer für eine urbane Legende gehalten, aber.
Nein, da gibt's auch, da haben sich einige, vor allem amerikanische Anästhesisten auch um Aufklärung bemüht, und das ist, dem ist so. Es war also, wie gesagt, ein unsachgemäßer Einsatz, falsche Dosierung und,
Okay.
Also es ist keine Legende, aber das sind auch die Sachen, die sich erst im Lauf der Zeit dann klären lassen, weil natürlich diese Akten von 42 waren natürlich auch sehr lange unter Verschluss, das muss man ganz eindeutig sagen. Man kam nicht wirklich an Informationen. Und das ist also, das heißt, wir sind jetzt sozusagen 1945, wir haben Inhalationsanästhesie, wir haben die auch schon besser dosiert werden konnte. Man hatte dann auch schon die ersten Vorläufer von so Vaporen. Also man konnte ganz gut die Inhalationsanästhesie dosieren. Man hatte die venöse Anästhesie. Man hatte verschiedene Techniken der Lokalanästhesie. Das heißt, war eigentlich, was die Anästhesie betraf, schon ganz gut aufgestellt. Also was die Technik betraf. Das, was in Deutschland nicht so gut war, die Etablierung der Anästhesie, während wir in den 30er Jahren erste Lehrstühle in den USA und Großbritannien hatten, also Sir Robert McIntosh in Oxford steht ja dafür, für den ersten Lehrstuhl in Großbritannien, hatten wir hier in Deutschland den Widerstand der Chirurgen, den Herrn Sauerbruch, der vehement sich dagegen wehrte, dass weitere Mediziner im OP sind, die vielleicht dort auch was zu sagen haben, sondern bis weit auch noch in die 50er Jahre war also die Meinung, im OP gibt nur der Chirurg an, um was es geht. Und alles, was dazukommt, muss sich dem Chirurg unterordnen. Also das heißt, wir haben keine Etablierung des Faches. Sauerbruch hat unter anderem auch die Intubation, die er bereits 1911 in einem Buch von Kuhn ausführlich dargestellt wurde, die perorale Intubation hat die erfolgreich verhindert. Erst als man dann die Muskelrelaxantien in den 1940er Jahren eingeführt hat, erst dann wurde Intubation notwendig und konnte die sich durchsetzen gegen Sauerbruch Unterdruckkammer. Ja, das sind dann so Sachen, Sauerbruch hat erfolgreich auch am Chirurgentag verhindert, dass Kuhns Erfindung, und es waren ja noch einige andere, die auch auf die Intubation setzten, dass ich das durchsetzen konnte. Und er war halt damals der führende Chirurg, saß in Berlin und hatte natürlich beste hat die beste Verhältnisse zu gutes Verhältnis zu den Regierenden. Und dann war dann schon für die anderen etwas aussichtslos. Aber wie gesagt, dann kamen die Muskelrelaxantien, die ja eigentlich die vor allem die Chirurgen brauchen. Und dann konnte die Intubation sich auch durchsetzen.
Mhm.
Vielleicht eine Sache noch, ich hatte vorhin mal gesagt, man konnte nicht den Körper aufschneiden, weil man keine Diagnostik hatte. Hier nur die Anmerkung, dass mit Röntgen 1895 und dann dem bildgebenden Verfahren zunehmend natürlich eine Diagnostik möglich war. Man sah dann, was ist im Körperinneren los und konnte dann auch Eingriffe wagen, wie thoraxchirurgische Eingriffe und bauchchirurgische Eingriffe. Die sind also sehr eng verbunden mit der Erfindung des Apparates.
Ich bin total beeindruckt, dass das alles in so eine kurze Periode zeitgeschichtlich passt, dass das alles so ein paar, es sind ja nur so ein paar Jahre zwischen 1850 und sag mal 1945, wo so die bahnbrechenden anästhesiologischen oder die bahnbrechenden medizinischen, sind ja noch nicht mal anästhesiologisch oder viele von heute gebräuchlichen Methoden und Techniken aufkommen und sich dann etablieren. Und das ist ja wirklich nicht viel Zeit dafür, dass man ansonsten 200.000 Jahre Menschheit, da ist dann nicht so viel passiert. Auch wenn die Ägypter irgendwie Techniken hatten. Dunkles Mittelalter.
Ja, das dunkle Mittelalter war vielleicht in mancherlei Hinsicht gar nicht so dunkel, nur es war halt so, dass damals die Mönche das Wissen hatten, wie man Krankheiten kurieren kann, und die haben natürlich das nicht wirklich weitergegeben. Also im 16., also Ende des Mittelalters, des Spätmittelalters, im Beginn der frühen Neuzeit, hatte man schon weit mehr Erkenntnisse und hatte sinnigerweise auch Erkenntnisse über Schwefeläther und auch über seine Wirkung und wie man ihn herstellt. Aber das ist dann alles im 17. Jahrhundert so wieder in Vergessenheit geraten. Und dann gab es eben am Ende des 18. Jahrhunderts eben diese Entdeckungen mit der Elektrizität, mit den Gasen. Und dann kommt es im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der Naturwissenschaften. Und insofern ist das alles, geht es, wenn man so will, Hand in Hand. Man hat dann immer mehr Experimente durchgeführt, man hat immer mehr Erkenntnisse gewonnen, auch über physiologische Vorgänge und natürlich pathophysiologische Vorgänge. Das heißt, man musste immer mehr. Und das Wissen über sozusagen die Grundlagen ermöglicht es natürlich, auch darüber nachzudenken, wie ich eine Therapie von Krankheiten mache, was für den Patienten notwendig ist. Also das ist das Kennzeichen des 19. Jahrhunderts ist der Aufstieg der Naturwissenschaften und dann eben dann um 1900 eben mit auch Koch und den ganzen Entdeckungen der Bakteriologie und so. Und man hat also dann immer mehr gewusst und das hat man halt immer weiterentwickelt. Das, insofern ist es nicht, ich würde sagen, wenn man das so weiß, wann was entdeckt wurde, ist es nicht wirklich verwunderlich, weil ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, dass in der Medizin alle Neuentdeckungen immer erstmal ausprobiert wurden, ob man sie benutzen kann, um Patienten zu therapieren.
Mhm. 1945 sind wir hängen geblieben und dann bin ich geschweift. Und es ging, wir waren bei Robert McIntosh, der vom Chirurgen zum Anästhesisten konvertiert ist. Und er war Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und spezialisiert auf das Entfernen von Granatsplittern aus dem Gesicht. Wenn mich das, mein Halbwissen da nicht täuscht. Und der war der Erste, der dann ernsthaften Lehrstuhl dann in Oxford hatte. Einer der Ersten.
Einer der Ersten. Ich muss, weil er, ja, er, es, es war 1935. Es war aber so, dass man durchaus...
McGill. McGill war der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. und nicht Macintosh.
Würde auch besser passen, weil er ja
die Instrumente übrig geblieben sind.
Ja. Also das heißt, es war einfach so, Großbritannien hatte die Anästhesie sich zunehmend etabliert. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass man eigentlich schon sagt, dass Jon Snow, der auch 1847 vor allen Dingen dann da erste Versuche machte, erste Anwendungen hatte mit der Narkose. Also das heißt, es hat sich dort mehr etabliert, also mehr durchgesetzt, die Anästhesie, als in Deutschland, weil auch der Widerstand der Chirurgen nicht so vehement oder sie hatten nicht so viel Unterstützung von politischer Seite. Also das kann man so ja nicht mehr wirklich nachvollziehen. Sollte vielleicht auch noch eine Sache anführen. Wir hatten in Deutschland die erste Ordnung oder die ersten Leitlinien über einzelne Fächer in der Anästhesie erst 1923. Und dort standen eigentlich nur vor allen Dingen die Chirurgie, die innere Medizin und die Gynäkologie als wesentliche Fächer. Und alle weiteren Fächer und alle Spezialisierungen waren dann später, also es gab dann, es gab noch keine richtigen Weiterbildungsordnungen. Das heißt, wenn jemand Erfahrung über 6 Jahre in einem bestimmten Gebiet hatte, dann konnte er sich Facharzt für dieses Gebiet nennen. Also das heißt, es war noch nicht alles so geregelt und die erste Bestallungsordnung für Ärzte kommt überhaupt erst 1936. Das heißt, wie auch das Medizinstudium zu laufen hat und welche Ärzte man hinterher hat. Und da kann man sich natürlich vorstellen, 1936 hat medizinisch andere Schwerpunkte gesetzt, als man das vielleicht heute machen würde. Also sprich, das Thema Rassenhygiene und Eugenik. Also man hatte noch keine Fachärzte in der Form, wie wir sie heute haben, und die meisten Fachärzte haben sich erst rausgebildet nach 1945 beziehungsweise 1960. Also das heißt, es gab so, dass man sagt, was Offizielles gab es in der Form nicht. Über die Chirurgie und Innere, ja, Gynäkologie auch. Aber Anästhesie war weit davon entfernt, ein Fachgebiet zu werden. Das ist also das, was... Und 45, also vielleicht kann man noch eins hinzufügen. Der Zweite Weltkrieg hat nicht nur Epipan zum Durchbruch verholfen, also den Barbituraten und der IV-Narkose, sondern hat auch es möglich gemacht, dass Lachgas günstiger produziert werden konnte, weshalb dann nach 1945 Lachgas plötzlich so einen Aufschwung nahm, weil es relativ preiswert verfügbar war. Und heute kann man rückblickend sagen, man hat eigentlich nie wirklich Studien so Lachgas gemacht. Die hat man dann erst gemacht, als man die Erkenntnisse hatte, dass es vielleicht doch eher ein Analgetikum ist als ein Ästhetikum. Aber das war einfach dem geschuldet, dass es wirklich preiswert war und dann konnte man es gut anwenden und dann hat man das erstmal benutzt.
Einfach genutzt, weil es warm war. Ist das aus der Lachgas als Triebmittel ist ja dann irgendwie so verbreitet gewesen oder als Oxidationsmittel für Raketen zum Beispiel. Hängt das zusammen?
Das hängt mit der Wehrtechnik zusammen. Aber ich möchte mich da nicht weiter dazu äußern, weil ich glaube, da erzähle ich dann Dinge, die vielleicht nicht ganz wichtig sind.
Ab wann ist das denn in Deutschland offiziell geworden mit der Anästhesie? Ab wann gibt es denn echte Anästhesistinnen und Anästhesisten?
Also es gibt 1951 den ersten Nachweis eines, also auch schriftlichen Nachweises eines Verfahrens für Anästhesie. Also so Anfang der 50er Jahre, das geht ja einher mit auch dann der Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Anästhesie auf dem Deutschen Chirurgendorf 1952 und dann der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie 1953. Im selben Zeit, zur selben Zeit wurde auch die erste Zeitschrift begründet, nämlich der Anästhesist. Heute die Anästhesiologie. Das heißt, das ist auch eine der Grundlagen, dass ein Fach sich etabliert, dass es eine Fachgesellschaft hat, dass es eine Zeitschrift hat und der Facharzt für Anästhesie wurde dann auch 1953 eingeführt. Also das auf dem Deutschen Ärztetag in Lindau. Das heißt, dann gab es auch offiziell Fachärzte für Anästhesie, aber es gab, wir haben einige Urkunden im Arbeitskreis für Geschichte der Anästhesie gefunden, die darauf hindeuten, dass also Leute schon 51 und 52 als Fachärzte für Anästhesie bezeichnet wurden. Das auch bescheinigt bekommen haben. Also das ist sozusagen, das waren jetzt dann die Rahmenbedingungen. Jetzt hatte das Fach sich etabliert, zumindest als Facharzt mit einer Zeitschrift und einer Fachgesellschaft. Die Etablierung der Anästhesiologie an den Universitäten, die erfolgt teilweise schon vor 1960 vom Wissenschaftsrat. Da hat der Wissenschaftsrat eine Verlautbarung rausgegeben über die weitere Entwicklung der Medizin an den Universitäten und dort stand das erste Mal, dass die Anästhesie ein Ordinariat haben solle in der Medizin. Und daraufhin hat sich an den Universitäten, an denen nicht schon extra Ordinariat bestand, hat sich danach an allen Universitäten ein modernen Ordinariat für Anästhesiologie etabliert, eingeführt, eingerichtet. Mhm. Also das ist relativ spät, sagen wir es mal so. Die Urologie wurde da zum Beispiel auch mit aufgenommen. Das heißt, da hat man sich Gedanken ganz einfach gemacht, wohin soll sich die Medizin in Zukunft entwickeln? Und das ist sozusagen die Grundlage für die weitere Entwicklung in Deutschland, ganz allgemein.
Jetzt sind wir, also aus der DGA, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie, ist dann irgendwie die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin geworden.
Ja.
Hat sich die, wann ist diese zweite Säule oder die andere Säule damit dazugekommen? War das von Anfang an eine, ich sag mal, anästhesiologische Aufgabe? Und ich habe auch den Eindruck, dass das Fach mit der Zeit immer breiter wird. Schmerztherapie, Palliativmedizin, Notfallmedizin. Es kommen immer mehr Säulen dazu, die unter diesem Fachbegriff oder unter diesem Fach subsumiert werden.
Ja, also damit die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie sich noch sagen konnte, wir sind Anästhesie und Intensivmedizin, setzt ja erst einmal voraus, dass wir eine Intensivmedizin haben. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, in den Anästhesiegeräten war keine Beatmung, sondern die Beatmung wurde eingeführt im Zusammenhang mit der Polio-Epidemie Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in Europa. Es ist ja, also man hatte damals erkannt, dass man diese Menschen beatmen muss, In Kopenhagen hat man das so gelöst, dass man 1500 Medizinstudenten im 24-Stunden-Dauerbetrieb die Patienten an Hand beatmen lassen. Aber da hat die Firma Träger aus alten Torpedorohren ja die ersten eisernen Lungen entwickelt und hat damit eine Unterdruckbeatmung ja geschaffen, die sich wirklich bis heute gehalten hat, weil es gibt, ich glaube, es gibt immer noch einen Patienten, der immer noch in der eisernen Lunge liegt und lebt, obwohl es ja inzwischen andere Beatmungsmöglichkeiten gibt. Man hat dann seitens der Firma Träger ja auch diesen Poliomaten entwickelt, also mit über den Luftröhrenschnitt eine Beatmung zu machen, was natürlich den Patienten freier gemacht hat, weil er konnte jetzt im normalen Bett liegen. Und da hat sich dann im Laufe der Zeit das Ganze erst etabliert, also mit den ersten Beatmungsgeräten von Engström. Also das war so in den 60er Jahren, also die Intensivmedizin dauerte durchaus einige Zeit, bis sie sich etabliert hat als Fachgebiet, weil sie dann hat, das war das, was natürlich dann auch noch hinzukam, sie wurde ja nicht nur von den Anästhesisten reklamiert, sondern auch natürlich von anderen.
Ja.
Und also am Anfang stand, wie gesagt, immer dieser Widerstand der Chirurgen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, was vielleicht für den einen oder anderen von Interesse ist, der sich für die Gründung der DGA, heute DGI, interessiert. In der A&I sind mal Artikel erschienen zu allen, die DGA mit begründet haben, also was die von Haus aus waren. Das waren ja natürlich nicht alles Anästhesisten, sondern es waren auch Chirurgen, die an der Anästhesie interessiert waren und auch teilweise Internisten. Also es ist recht unterschiedlich, diese Menschen. Es waren auch zwei Frauen dabei, was zur damaligen Zeit schon sehr überraschend ist. Also es war zumindest nicht üblich. Vielleicht sollte ich noch eine Sache zumindest mal kurz erwähnen. Nach 1945 lag ja in Deutschland alles sprichwörtlich in Schutt und Asche. Und da haben dann die Amerikaner dann überlegt, dass man das, wenn es Deutschland nicht gut geht, dass es ja, dass dann die Gefahr bestünde, dass dann wieder so ein Führer auftaucht und man sozusagen wieder dasselbe Problem hat. Und aus diesem Grund haben sie sich dazu entschieden, nicht nur mit dem Marshallplan ins Leben zu rufen, sondern sie haben auch sogenannte Medical Missions gemacht. Das heißt, es kamen amerikanische Ärzte nach Deutschland. Es waren, glaube ich, insgesamt vier so Gruppen, die kamen. Die Ärzte waren Neurochirurgen, Internisten, ganz normale Chirurgen und eben auch Anästhesisten, die deutschen Ärzte über den State of the Art Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre unterrichtet haben.
Ja.
Und in dem Zusammenhang kam eben auch eine Ärztin, die man heute auf dem Heim mit der Jean Henley Lecture immer noch ehrt. Also Jean Henley war eine amerikanische Anästhesistin, die durch Deutschland gereist ist und an verschiedenen Kliniken die Anästhesisten geschult hat. Also das war sozusagen die Unterstützung für die Anästhesie zum damaligen Zeitpunkt. Und natürlich haben die deutschen Anästhesisten auch Anästhesiegeräte aus dem Bestand der US Army bekommen. Das vielleicht noch so. Bei der Deutschen Gesellschaft, bei der DGI ist es so, die hieß am Anfang DGA, dann DGAW, also Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Wiederbelebung. Also 1978 hieß es schon DGAI. Das kann ich zumindest sagen, aber ich weiß, ich finde es jetzt nicht und ich weiß es auch nicht.
Okay. Und die BDA?
Die DGAI ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Die hat sich also auch Forschung und die Unterstützung auf und Lehre auch, gehört zu ihren Aufgaben. Der BDA ist ein Fachverband der Interessenvertretung und der kümmert sich um die Regeln, also um diese ganzen Vorschriften, die es gibt. Und deswegen ist dort auch die Rechtsabteilung angesiedelt. Das heißt, der kümmert sich um die, sagen wir mal, auch rechtlichen Belange der Anästhesisten, sei es, wie sie in Ordnungen geregelt sind, in Vorschriften. Während sozusagen die Inhalte, die Leitlinien macht die DGAI. Also so, das ist so diese, das ist keine Konkurrenz, sondern das ist eine Ergänzung.
Exekutive, Judikative, Legislative.
Ja, also es gibt ja viele wissenschaftliche Fachgesellschaften und das heißt, es ist halt eine unter denen, die ein besonderes Fach vertreten. Und bei der Anästhesie ist es ja besonders wichtig, dass man auch die rechtlichen Voraussetzungen auch im Auge behält, weil ich denke, die haben da schon eine ganze Menge auch erreicht, auch in Abgrenzung. Am Anfang war das auch Abgrenzung zu den anderen Fächern, Abgrenzung erstmal zu den Chirurgen, aber dann ging es irgendwann auch noch zu den Gynäkologen, wer jetzt eigentlich PDA macht und solche Sachen. Also das ist keine Konkurrenzveranstaltung, sondern eine Ergänzung. Mhm. Und es ist auch so, wenn man als Anästhesist arbeitet, muss man und wissenschaftlich interessiert ist, sollte man in der DGAI sein. Wenn man aber Wissenschaft nicht zum sein das eigene Thema ist, dann reicht die Mitgliedschaft im BDA. Und da sollte man Mitglied sein, weil man dann diese kostenlose Rechtsberatung hat. Das heißt, wenn was in der Klinik passiert, ruft man BDA und lässt sich beraten, was man machen soll. Und die haben alle einschlägigen Sachen, kennen die und die können eigentlich jeden gut beraten.
Danke für den Hinweis.
Sind Sie nicht im BDA, oder?
Ach, ich bin in beiden. Und in der Europäischen Fachgesellschaft und also ganz viele. Die Liste.
Ja, wenn man mitkriegen will, was so läuft, was wissenschaftlich läuft, muss man die DGAI und wenn man, also ich bin nur in der DGAI, weil ich natürlich die Absicherung des Juristische für Anästhesisten nicht brauche.
Mhm. Ansonsten sind wir, glaube ich, thematisch fast in der Neuzeit angekommen. Also wir haben jetzt Lehrstühle und Fachärztinnen und Fachärzte.
Ja.
Jetzt ist so ein bisschen eine Glaskugelfrage. Mit der Perspektive der letzten 175 Jahre, wie es weitergeht. Gibt es da einen Trend? Wie sich das Fach möglicherweise weiterentwickelt? Frage an jemanden, der alle Ausgaben des Anästhesisten zu Hause stehen hat.
Und blöderweise auch noch viele der Bände auch mal aufgeschlagen hat.
Ja.
Sagen wir es mal so, ich würde sagen, die Entwicklung der Narkoseapparate, die ja dann noch weiterging nach 45, vor allen Dingen über die Vapore, die man ja vor allen Dingen brauchte, als Halothan eingeführt wurde, das ja exakt dosiert werden musste, also in den 60er Jahren und die man dann weiterentwickelt hat und die, denke ich, jeder auch kennt heutzutage. Die Narkoseapparate haben dann also ihre Messtechnik noch bekommen, die haben noch das bekommen, wie man das steuert. Dann hat man halt noch neuere Technik integriert, andere Bildschirme, andere Darstellung. So, die sind aber aus meiner Sicht relativ, also da würde ich jetzt nicht mehr viel Neues erwarten. Das Einzige, was bei den Geräten noch eine Rolle spielt, ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit, die diskutiert wird, auch mit dieser Rückgewinnung von Inhalationsanästhetika, inwieweit das eine Sache ist. Da würde ich sagen, das ist momentan das Thema, was wichtig ist. Bei den anderen, bei der IV-Narkose, ich würde sagen, man hat da eigentlich ganz gute Mittel. Ich weiß nicht, ob jetzt da wirklich noch was Neues zu erwarten ist. Man kann es nie ausschließen, dass noch jemand eine Entdeckung hat. Aber so im Wesentlichen ist es also auch zumindest in meiner Wahrnehmung, auch als Patient, die ich schon einige Narkosen hinter mir habe, ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Und was jetzt ja in der Anästhesie hauptsächlich auch diskutiert wird, neben dem Thema Nachhaltigkeit, ist auch noch das Thema, wie geht man eigentlich mit dem Blut um, also blutsparend. Was macht man da? Welche Blutersatzmittel benutzt man? Eine Sache, wo viele gesagt haben, ja, schon etwas ablehnend sich geäußert haben, weil ja das erste Mal die Zeugen Jehovas das zur Diskussion gestellt haben, inwieweit man nicht auch andere Mittel hat als Blutersatz. Und das, denke ich, ist auch in meinen Augen zumindest eine Chance, weil man hat es ja im Zusammenhang mit dem Bluterskandal gesehen. Blut ist natürlich, läuft immer Gefahr, dass im Blut ein Virus ist, den man noch nicht kennt, wie es ja bei HIV war und den man trägt. Insofern finde ich, alles, was dazu dient, Blut zu ersetzen durch andere Substanzen, finde ich, dürfte eine Weiterentwicklung sein. Wo man noch vielleicht Luft nach oben hat, was aber natürlich auch immer von Einzelnen abhängig ist, ist natürlich dieses, was man immer so sagt, ja, dieses Ganze ganzheitlich zu betrachten. Es gab in früheren Jahren auf den Anästhesiekongressen Vorträge auch dazu, wie eigentlich eine gute Schmerztherapie präoperativ den Outcome der Operation positiv beeinflusst kann. Und ich glaube, dass solche Ansätze, die sich darum kümmern, wie kann ich einen Patienten in Anführungsstrichen konditionieren, damit es ihm bestmöglich geht, während der Operation und nach der Operation. Ich glaube, das wäre in meinen Augen noch eine Fragestellung, mit der man sich auseinandersetzen könnte. Ja, ansonsten, wenn man jetzt im Rahmen der Pandemie dann das mitbekommen hat, mit Lungenerkrankungen und Beatmung und den Risiken, ich glaube, da sind wir auch ja an einem Punkt, wo man vielleicht gibt es in dem Bereich noch was. Ich meine, wir haben Beatmung erst seit den 50er Jahren. Vielleicht kann man hier noch etwas erreichen, indem man das Prinzip der ECMO vielleicht so verändert, dass die Patienten eine bessere Überlebenschance haben, dass die gewährleistet ist. Das wäre vielleicht noch für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine Weiterentwicklung. Natürlich, wenn man jetzt die andere Säule Schmerztherapie nimmt, ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, wenn sich auf Anästhesisten auf Schmerztherapie fokussieren, weil ich glaube, bei der Vielzahl der Mittel, die es da inzwischen gibt, ist es sehr schwierig, wenn man das nur quasi nebenbei macht, da eine gute Schmerztherapie für Patienten zu entwickeln. Notfallmedizin, klar, ist, aber ich weiß nicht, was da was da wirklich noch neu kommen sollte. Ich glaube, wir sind schon inzwischen ganz gut darin, die Patienten zumindest gut in die Klinik zu bekommen und sie dort dann weiter zu behandeln, bestmöglich. Und das Neue, was die Anästhesie jetzt als neues Gebiet hat, die Palliativmedizin, da ist natürlich in meinen Augen, wie geht ja eng einher mit der Intensivmedizin, natürlich das Thema dieser Behandlung von Menschen am Lebensende. Also sprich, nicht nur, dass man sagt, ich muss den behandeln, also dieser Punkt, wie lang ist es kurativ, wann ist die Grunderkrankung austherapiert, wann wird's palliativ und was mache ich dann noch? Das ist ja das ist eine Frage, die die Ethik betrifft, auch die dort sehr diskutiert wird. Was ist eine angemessene Behandlung am Lebensende? Das ist nicht immer die Behandlung, dass man sagt, ich oder auch schon auf der Intensivstation, ich mache alles, was ich habe, unabhängig davon, ob der Patient davon irgendeine Art von Benefit hat. Und das bringt mich allerdings auf anderen Gedanken, dass man vielleicht auch manchmal in der heutigen Zeit, wo wir wirklich die Chance haben, quasi jeden zu behandeln, vielleicht mal, bevor man auch operiert, drüber nachdenken sollte, ob ein 95-jähriger multimorbider Patient unbedingt noch operiert werden muss, wenn die Aussicht, dass er hinterher die Intensivstation wieder verlassen kann, sehr gering ist. Und ob es für ihn vielleicht nicht besser ist, wenn er nicht operiert wird und wenn er noch 1 bis 2 Monate hat, wo er sein Leben genießen kann, wo man ihn anständig einstellt und auch anständig mit Medikamenten versorgt. Ob das nicht vielleicht die Aufgabe der Zukunft ist, mehr darüber nachzudenken, was kann ich sinnvoll machen, was ist für den Patienten sinnvoll. Und nicht nur sagen, ja gut, Patentenrechte gesetzt, es gibt, habe ich von gehört, aber Patiententestamente und ähnliches oder Patientenverfügungen.
Nee, also das ist für mich alles das Stichwort der Ganzheitlichkeit, dass man wegkommt von dem, was möglich ist, zu dem, was sinnvoll ist, unter Berücksichtigung von ganz vielen Gesichtspunkten. Ob das Nachhaltigkeit oder Ethik oder Ökonomie oder was auch immer.
Ja, wobei ich, wenn ich sage, die Ganzheitlichkeit des Patienten, also die Ganzheit bei der Behandlung auf die Ganzheitlichkeit zu achten, dann würde ich schon diesen Gesichtspunkt der Ökonomie etwas nach hinten stellen wollen, weil ich eigentlich es ziemlich unmöglich finde, dass man mit Krankenhäusern Geld verdient, weil es ja eigentlich nach dem Sozialgesetzbuch ausgeschlossen ist, dass mit Leistungen, die von Krankenversicherung bezahlt werden, Geld verdient. Weil ich glaube, wenn wir da mal diesen Druck rausnehmen, dass man da irgendwelche Aktionäre hat, die dann auch immer eine Dividende haben wollen. Also das ist für mich, Ökonomie ist für mich etwas, wo ich sage, da sind wir in der Vergangenheit in die falsche Richtung gelaufen. Das sollten wir mal bitte etwas wieder zurückrudern. Aber die anderen Sachen natürlich. Ne? Vor allen Dingen im Interesse des Patienten. Hat der wirklich was davon? Oder habe ich nur Probleme damit, dass vielleicht der Patient dann doch das tut, was jeder tun wird, irgendwann sterben. Das ist für mich so, dass Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Aber vielleicht ist das die neue Herausforderung zu akzeptieren, dass auch Patienten das Recht haben zu sterben.
Ja, dass das kein Versagen der Medizin ist, sondern ein Gewinn der Menschlichkeit.
Genau, also das ist mir ganz wichtig, weil ich bin in der unglücklichen Lage dadurch, dass ich kein Mediziner bin, dass ich oftmals solche Sachen erzählt bekomme, wo sich auch jemand über irgendwas aufregt und einfach zur Erkenntnis gekommen bin, wir müssen da zum Umdenken kommen, nicht nur in der Ausbildung, also der Mediziner, also nicht nur im Studium, wo ja jetzt Geschichte, Theorie und Ethik Pflichtfach ist, sondern auch hinterher noch, dass wir diesen Aspekt der Ethik wirklich berücksichtigen, dieses Nachdenken über das, was tue ich. Und eben auch dann, und das denke ich auch, es ist kein Versagen in Medizin, wenn ein Mensch, wenn man einen Menschen sterben lässt, weil eben seine Zeit gekommen ist.
Das ist ein bisschen traurig, aber ich finde ein sehr schönes und wichtiges Schlusswort, das ich einfach so stehen lassen wollen würde. Einverstanden?
Einverstanden.
Vielen Dank, Frau Petermann.